Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Meine Gesprächspartnerin heute ist Erika. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit.
Hallo Ben.
Ja, wir fangen wie immer ganz am Anfang an. Magst du dich noch erinnern, was du als Kind hast wollen werden?
Ja, ich wollte als Kind immer Coiffeuse werden, als ganz klein. Und irgendwann ist mit 12 habe ich gefunden, ich will Kindergarten, Erst- und Zweitklasse-Lehrerin werden. Genau.
Also das Alter von den Kindern, die du unterrichtet hast, war zu diesem Zeitpunkt auch schon klar gewesen?
Ja, ich habe einfach immer sehr viel Kinder gehütet, babysittet und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl gehabt, so Kindergartenlehrerin wäre eigentlich super. Und dann war es so der Wechsel in meinem Jahr, also in meinem Ausbildungsjahrgang, wo man vom Semmer, glaube ich, Fachhochschule eine neue Ausbildung gegeben hat. Und dann habe ich dann von meinem Lehrer mitbekommen, dass es jetzt eben so eine Dreierausbildung ist, Kindergarten, 1. und 2. Klasse. Und hat sich das dann irgendwie so gefestigt, so der Wunsch. Genau, es ist ein Wunsch.
Du bist aber dann nicht Kindergärtnerin oder Lehrerin geworden?
Nein, ich bin das nicht geworden. Und zwar habe ich, ist meine Familiengeschichte komplex. Ich bin anders aufgewachsen als andere Kinder, Jugendliche. Meine Familie ist komplex und aufgrund von dem habe ich mich dann für eine Lehre entschieden, weil ich selber auch Geld verdienen wollte. Genau. Ich habe dann zuerst eine zweijährige Verkaufslehre gemacht und dann gewechselt in die dreijährige Datenhandelsfachfrau in den Lebensmitteln. Ich habe schon früher immer auch so in einem Dorfläden gearbeitet und dort gefunden, das wäre etwas für mich und das mache ich jetzt. Genau.
Und dann hast du gesagt, deine Familiengeschichte ist komplex, das heisst, deine Berufswahl hast du selber getroffen.
Genau, ich habe meine Berufswahl selber getroffen und ich habe irgendwie einfach so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt muss Geld verdienen und nicht noch weiter in die Schule gehen. Und ich einfach meine Eltern finanziell entlasten wollte. Und darum habe ich mich für eine Lehre mit Lohn entschieden.
Und dann hast du die Lehre gemacht, respektive noch bevor ich die Lehre bist, wäre der Weg eigentlich offen gewesen, etwas anderes zu machen als eine Berufsausbildung?
Genau, ich habe in meinem Leben schon als junger Mensch immer die richtigen Leute getroffen und habe auch entsprechende Lehrer gehabt, die mein Potenzial wie entdeckt haben und mich fest gefördert und gefordert haben. Ich habe nicht in die ZEG können, ich habe die Realschule mit einem fast runden Sechser abgeschlossen im Durchschnitt und ich habe einfach einen Lehrer gehabt, der dann, als ich ihm gesagt habe, ich mache jetzt nicht die Ausbildung zum Kindergarten 1. und 2. Klasse. Ich gehe auch nicht ohne Prüfung ins 10. Schuljahr. Und ich mache eine Lehre. Hat mir dann der 9. Klasse-Lehrer gefunden, ich kann doch mehr eigentlich aus mir machen und ich soll mir nicht den Weg selber verbauen. Und er hat es doch ein recht beschützend, aber auch recht hässig irgendwie gefunden. Und er hat gefunden, ja, ich soll doch jetzt nicht einfach mein Potenzial verschleudern in einer Lehre. Ich könnte ja wirklich viel mehr. Und die Worte, die kann ich noch heute fast wiedergeben, wie er das dann gesagt und ihm sein Gesicht sehe ich noch heute. Das war für mich so prägend gewesen, eigentlich auf dem ganzen weiteren Berufsweg. Bin dabei geblieben, aber zuerst die Lehre zu machen.
Genau, was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Du sagst, du hast noch das Gesicht so vor dir oder fast das Wort ist es. Ist es dann schwierig gewesen, deinen Weg zu verfolgen oder gleichgebig gegangen?
Was ist so schwierig? Ich glaube, jemand, der aufgewachsen ist in einer Familie, wo finanzielle Mittel oft knapp waren und durch das auch andere prekäre, schwierige Situationen auftaucht sind oder halt, dass sie vorhanden waren, ist, glaube ich, ein Berufsweg zu gehen, immer eine gewisse Herausforderung oder vielleicht eine andere oder eine grössere Herausforderung, als wo so Kinder aus, sagen wir mal, wohlbehüteten Familien gehen können. Und von dem her ist für mich der Berufsweg, also so die Begegnung dann mit dem Lehrer, hat mich immer so meine Ressourcen wie gestützt. Das ist wie immer ganz fest präsent gewesen, eigentlich. So sehr positiv, genau.
Wie ist denn die Berufsausbildung gegangen für dich?
Ja, die ist dann relativ lang gegangen. Ich habe, also irgendwie lang und auf und ab. Ich habe die zweijährige Lehre angefangen, habe nach einem halben Jahr in den Datenhandel gewechselt, habe dann 3 Jahre Ausbildung gemacht. Ich habe irgendwie schon im 2. Jahr gemerkt, dass ich das jetzt einfach fertig mache, weil ich vom Vater gelernt habe, dass man anfängt, macht man fertig. Und ich habe eigentlich schon gewusst, dass ich dann nicht mit diesem Beruf wieder arbeite und das Schicksal zu wollen, dass ich auch keine Anstellung in dem Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe, bekommen. Ich muss nicht in dem, im Lebensmittelbereich. Ich habe dann auch in einen anderen Bereich, Verkaufsbereich, dürfen wechseln. Geht anschliessend nach der Lehre. Und, habe dann dort, Vorgesetzte gehabt, wo sehr viele Reibereien hat gegeben, wo für mich sehr herausfordernd war, vor allem in der Persönlichkeit. Und, eine persönliche, private, also familiäre Erfahrung hat mich dann wieder gezwungen, oder mich dazu gezwungen, nein, mich eigentlich dazu bewogen, genauer herzuschauen, wo will ich her? Ich war dann etwa 19 gewesen. Und habe mich dann auch einmal genauer ein bisschen beraten. Und bin dann dort zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich Sozialpädagogin könnte werden. Und zwar aus dem Grund, weil man Sozialpädagogik dann zumal schon berufsbegleitend hat können studieren. Und ich nebenbei auch können Geld verdienen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gewusst, dass Finanzen von meinen Eltern nach wie vor, nicht vorhanden sind, mich noch weiter zu unterstützen. Genau. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich die Ausbildung machen, wollte an der BFF Bern wollen. Und dort habe ich das Praktikum müssen machen und dann habe ich umgeschaut für ein Praktikum. Habe das gemacht, in einer heilpädagogischen Schule. Und habe dann gemerkt, es gibt noch weitere Schulen, habe dann noch an anderen Kantonen Schulen angeschaut und die haben ein anderes Praktikum erwartet und dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht. Ich habe neben diesem Praktikum auch dort das Glück gehabt, ich habe immer Teilzeit im GOB im Arbeitgeber können arbeiten, habe ich die Lehre gemacht und somit eigentlich auch können dazu verdienen. Ich habe nebenbei noch babysittet bei Familie und auch noch zusätzlich Geld bekommen, so hat es immer Ende Monat knapp gelangt. Ja, und nach diesem Praktikum hat es mir eben gleich einfach immer noch nicht gelangt an diesen Schulen, an diesen höheren Fachschulen und habe dann auch noch Berufsmatur gemacht aufgrund von einer Empfehlung von einer nicht bestandenen Aufnahmeprüfung. Und habe dann die Berufsmatur gemacht, Gesundheits- und Soziales. Das war damals noch ganz frisch gewesen, dass es nicht nur die kaufmännische gibt, sondern dass es eben auch gesundheitlich-sozial gibt. Ich habe das dann in einer Privatschule gemacht, auch dort wieder, wie sehr viel Geld kostet. Aber ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe auch nicht die Ressourcen oder die Leute um mich herum gehabt, die ich das hätte erfragen können. Und habe die Berufsmatur abgeschlossen und mit dem Abschluss eigentlich gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr an eine höhere Fachschule gehen, sondern jetzt an eine Fachhochschule gehen. Ja, und dann habe ich mich an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten beworben und bin dort eigentlich innerhalb von 10 Tagen habe ich Zusage gehabt. Für das Studium soziale Arbeit zu machen, ich habe mich, genau. Noch eigentlich noch wichtige Zwischenschritte, ich habe mich so im Verlauf von diesen vielen Jahren, es sind etwa 10 Jahre gewesen, von 19 bis 28, bis ich das Studium habe angefangen. Es ist viele Zwischenschritte gewesen, immer wieder mit finanziellen Herausforderungen, wo ich auch als private Kinderbetreuer gearbeitet habe, weggegangen vom Verkauf, Lohn gearbeitet habe, persönliche Herausforderungen müssen bewältigen. Es ist für mich seit 10 Jahren sehr anstrengend, sehr herausfordernd gewesen, beruflich und persönlich, bis dann das Studium hat wirklich anfangen können. Und für mich ist das eigentlich ein wichtiger Weg gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen, schon mit 20 oder 21 in das Studium zu starten. Genau.
Ich habe da einen Text neben mir, den du mal hast geschrieben hast, in einem Post. Im Zusammenhang, glaube ich, mit einer SRF-Doku über Schulübertritte. Und da steht drinnen noch zur BMS, dass du, was du machen wolltest, oder wo du hast gesagt, du willst gar studieren, dass deine Familie auch geheissen, ja, studieren eher nicht.
Ja, das ist so. Das ist für mich ein Erlebnis. Ich habe eine nahe Verwandte, wo ich sehr viel Vertrauen habe, wo wir eine gute Beziehung zusammen haben und wo ich ihr habe gesagt, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt die Berufsmatur und ich brauche die, weil ich dann studieren will. hat sie mir angeschaut und gesagt, also Berufsmatur schaffst du ja vielleicht noch, aber studieren, das schaffst du nie. Und das hat sie eigentlich, also das habe ich erst im Nachhinein verstanden, nicht bös gemeint, sondern einfach so, man hat in meinem Familienverhältnis nicht anders gekannt. Ich bin in einer doch recht grossen Verwandtschaft aufgewachsen und bin aber trotzdem die Erste, die ich studiere. Ich bin die, in der Verwandtschaft von Cousine und Cousin, die drittjüngste. Und alle vor mir haben Familie und ich habe es vorgezogen, ein Studium zu machen. Die Erste war mit Berufsmatur und mit Studium. Und das ist irgendwie nicht, ja, das ist schwierig gewesen für meine Familie, wo das halt nicht so kennt, nachvollziehen, wie das jetzt genau geht mit dem Studium. Mit haben wir es wie auch nicht zutraut. Ja, genau.
Also auch ein bisschen mit nicht wissen oder gar nicht so wissen, wie es funktioniert oder was es alles braucht.
Ja, weil so in meiner Familie sind wir, man immer gefunden hat, dass man kann studieren kann, muss man viel mehr Ressourcen oder Anforderungen haben. Und irgendwie hat mir das, meine Familie, die sind mir nicht so entdeckt. Sie, glaube immer eher, nicht ich glaube, es sind immer eben Lehrpersonen gewesen, es sind Ausbildner gewesen, es ist eine Nachbarin gewesen und sonst für mich außenstehende, nicht familiäre Personen, wo ich nicht das Potenzial entdeckt habe, in welche Richtung das jetzt eigentlich gehen kann.
Im familiären Umfeld waren finanzielle Schwierigkeiten gewesen, hast du gesagt, aber auch andere, die da immer wieder hast müssen zurückstecken oder zurückgesteckt hast, eben bei Berufswahl oder Berufsausbildung, bei dieser BMS, glaube ich, auch nochmal, oder? Da hast du dich auch um Sachen müssen kümmern, wenn ich es richtig habe gelesen. Und wie hast du dort immer wieder rausgefunden oder die Weg gefunden? Also es sind die Lehrpersonen und Nachbarn gewesen, wo sie da waren? Oder hast du noch auf andere Ressourcen können zurückgreifen?
Also ich denke, primär ist meine allergrösste Ressource ist die Resilienz, die ich mitbekommen in meinem Leben. Wirklich so meine starke psychische Stabilität. Klar, auch immer mit Auf und Abs. Ich habe auch viel professionelle Unterstützung gehabt und auch in Anspruch genommen. Ich habe mich dort auch nie dafür geschämt. Ich habe schwieriges Thema, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Vielleicht müsstest du noch einmal die Frage stellen, Ben, bitte.
Also, die Leute wo, oder die schwierigen Situationen, die sie waren, die es ja immer wieder hat gegeben, also wahrscheinlich auch bei Schulzeiten, sehr klar bei dem Übertritt Schulberufswahl, in dieser BMS-Zeit auch nochmal. Und was hat dir dort geholfen? Oder kannst du etwas identifizieren, eben, was dir geholfen hat, dort daraus rauszukommen oder immer wieder deinem Weg zu folgen und auch gesund zu bleiben. Eben, du hast jetzt gesagt, professionelle Hilfe, die Resilienz, die du hast aufgebaut, eben durch das immer wieder rausfinden. Gibt es noch andere Sachen?
Andere Sachen, ich kann das gar nicht so in einem Satz oder so benennen. Für mich sind es einfach ganz viele verschiedene Menschen. Ich habe nachdem, dass ich noch nach der Lehre 2 Jahre im Verkauf gearbeitet habe, in dieser anderen Branche, habe ich private Kinderbetreuer gemacht und bin dort in armutsbetroffenen Familien gewesen, aber auch sehr reichen und sehr gut ausgebildeten Familien und habe von denen ihrem Wissen auch immer wieder können profitieren. Also sei das mal, wenn mir jemand französisch Unterricht gegeben hat oder wenn mir jemand erklärt hat, wie er jetzt zu seinem Doktortitel ist gekommen. Ich habe dort auch von zum Teil Familienanlässe, bin dort auch sehr, sehr in der Familie aufgenommen worden. Und somit bin ich wie an Kontakte hergekommen, wo, wenn ich, nur im Rahmen von meiner Familie geblieben wäre, mir das nicht wäre möglich gewesen. Und ich glaube, die private Kinderbetreuung, die verschiedensten, Kontakte, die haben mir wahnsinnig viel geholfen, die sind mir wie die Welt aufgetan. Ich habe auch nicht gewusst, wie kann ich reisen, wie melden, oder wie buche ich einen Flug zum Beispiel. Das ist jetzt so ein Beispiel, jetzt nicht unbedingt mit Ausbildung zu tun, aber halt auch so mit Bildung, mit Wissen. Oder ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, wie melden mich an Schulen an. Wie finde ich Schulen, wo die Ausbildung anbieten? Ich habe nur das BITS kennt und dabei gibt es eigentlich noch ganz viel anderes. Also ich habe Berufsausbildung auch mal mit einer Psychologin besprochen, mit einer Psychiaterin. Und die hat auch ganz viel Wissen gehabt und hat mir auch von ihrem Kontext können Sachen weitergeben. Für mich sind es wirklich sehr viele Menschen gewesen, die mich dann wieder auf ein Buch zum Beispiel für persönliche Erfahrungen oder auf einer Internetseite, so wie es das dann schon gegeben hat, ja, mal aus ein oder anderen, doch so ganz tiefer hat es das dann noch schon gegeben. Haben darauf hingewiesen, dass ich mich informieren konnte oder mal an einem Ort anrufen oder einen Flyer holen oder so. Das war für mich wichtig gewesen. Also ich habe mich wirklich immer gegen aussen orientiert. Wer ist noch rum, wer könnte man noch? Und ich habe, glaube wirklich einfach ein grosses Feingefühl für zwischenmenschliche Begegnungen, für Begegnungen mit Menschen. Und das hat mir wie immer wirklich geholfen, die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen zu bombardieren. Und somit bin ich schlussendlich zu den richtigen Antworten gekommen. Das ist, ich glaube, das kann man nicht lernen. Das bin einfach ich, Erika, mit meinen Ressourcen, mit meiner Resilienz, mit meiner Geschichte. Ja, da kann man einfach nur Mut machen, aber ich glaube, das kann man wie nicht lernen.
Nein, deine Aufnahme oder Aufnahmeprüfung an die Schule für Sozialarbeit, die war eben ohne Aufnahmeprüfung, oder?
Ja, die war ohne Aufnahmeprüfung. Und zwar habe ich halt vorher innerhalb von 3 Jahren 4 Ablehnungen bekommen von Schulen und habe gedacht, ja, das ist jetzt wirklich noch die allerletzte Chance oder die allerletzte, einfach so das Gefühl gehabt, wenn das nicht passt, dann soll es einfach nicht sein. Und in dieser Aufnahmeprüfung, also in dieser Aufnahme hat es eigentlich geheißen, es braucht eine Gruppenarbeit, es braucht ein Gespräch und das Wichtigste sind eigentlich die ganzen Papiere zu einreichen, schriftlichen Lebenslauf, das Motivationsschreiben. Und ich habe es dann gemacht und habe gedacht, ja, das Schriftliche ist immer gut gegangen. Wenn es dann weitergeht, bin ich aber dann ausgesortiert worden und habe das schlussendlich nicht bestanden, weil mir noch irgendetwas Schulisches gefällt. Das war eigentlich immer der Grund gewesen. Und ich habe die Unterlagen bei der Fachhochschule in der Westschweiz eingereicht und habe dann auch etwa 2 Wochen später einen Brief bekommen, dass ich aufgenommen bin und habe bei der Falls gegangen, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler und habe dann der Schule angerufen und gesagt, ja, also ich sei jetzt aufgenommen, aber ich will das ja praxisbegleitend studieren und ich muss mich um einen Ausbildungsplatz kümmern, das ist ja alles gut. Aber bevor sie mich darum kümmern, wollte ich wissen, ob das wirklich so sei oder ob es ein Fehler sei. Nicht, dass ich da irgendetwas falsch mache. Eben auch dort. Ich habe einfach angerufen und meine Ressourcen ausgeschöpft, ja, statt daheim die Übel gedreht, genau. Und dann hat mir die Person gesagt, das sieht eigentlich alles gut aus, aber sie tun mich noch mit dem Direktor verbinden. Und das ist, das ist der Uli Merten gewesen. Das ist ein bisschen ein Unikat, glaube ich, Fachhochschule Nordwestschweiz. Und dann hat er mit mir telefoniert und hat gesagt, ja, schaut, es werden nicht alle mit der gleichen Aufnahmeprüfung zu uns hergelassen. Die schon sehr aussagekräftig waren in den schriftlichen Unterlagen, die kommen einfach her, ohne Gruppengespräch und ohne Aufnahmegespräch. Also ohne Gruppenarbeit und ohne Aufnahmegespräch. Und er hat gesagt, es sei alles richtig und ich könnte einen Ausbildungsplatz suchen und ich sei zugelassen und das Studium könnte für mich anfangen 2011. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Herzklopfen wie dann, wo ich wirklich, ich weiss noch genau, wie ich das Telefon geführt habe. Und ich wirklich so gedacht habe, okay, so einfach kann es eigentlich sein. Und ich als Erika, mit dem, was ich mitbringe, es reicht einfach. Ja. Das ist, auch das ist eigentlich sehr, sehr eine schöne Erfahrung gewesen. Sehr, sehr ähnlich wie die mit dem Lehrer in 9. Klasse. Ja.
Und heute bist du Sozialarbeiterin.
Heute bin ich Sozialarbeiterin, genau.
Ja, und jetzt möchte ich noch ein bisschen dort abtauchen. In den Beruf oder in deine Perspektive von dem Beruf. Frage mich jetzt, wo wir abtauchen wollen, im Zusammenhang zwischen eigener Erfahrung und Beruf oder Beruf allgemein. Und wir tauchen doch mal so in einen normalen, sofern es das gibt, es ist ja nicht immer gleich, in einen normalen, durchschnittlichen Arbeitstag oder Alltag, ohne dass da im Detail muss beschrieben sein, aber so, wie das für dich ist oder wie das etwa aussieht.
Ja, wie das etwa aussieht, soziale Arbeit. Also ich habe in vielen verschiedenen Bereichen soziale Arbeit gearbeitet und bis Ende letztes Jahr, also bis zum 31.12.2021, bin ich auf einem grossen Sozialdienst im Kanton Bern angestellt gewesen. als wirtschaftliche Sozialhilfe. Und der Alltag dort ist eigentlich sehr, am Anfang sehr, ist für mich sehr vielseitig, sehr lernreich gewesen. Ich habe aber je mehr das System angefangen zu verstehen, habe ich gemerkt, dass der Alltag sehr prägt ist von Arbeitsintegration, von Finanzen, zum Teil wirklich auch durch Finanzen Druck aufsetzen, kürzen, sanktionieren, verschiedenste Herausforderungen mit den Menschen, die vor mir sind, mit denen, die ich zu tun habe, mit meinen Klientinnen und Klienten, mit ihren persönlichen Herausforderungen. Aber eigentlich habe ich dann so in den letzten 2 Jahren, nicht zuletzt wegen Corona, auch gemerkt, wie fest Druck das in meinem Arbeitsalltag auch immer von Seiten Politik, Recht, Wirtschaft, Finanzen ist vorhanden gewesen. Oder ich bin stark, dass das meinen Arbeitsalltag geprägt hat. Mein Arbeitsalltag ist halt auch sehr viel mit Gesprächen verbunden, mit Budget, mit Finanzen abklären, Finanzen zuteilen, Anträge schreiben. Ich habe gemerkt, dass es auf dem Sozialdienst für mich immer weniger um akute Situationen ist gegangen, zum Beispiel Kindeswohlgefährdung oder so. Das ist halt die wirtschaftliche Sozialhilfe viel weniger der Fall, dass sie oft noch Beistände involviert und dann hat man eigentlich nichts. Ja, das ist anders, als wenn man polyvalent arbeitet. Und dort ist halt wieder ein Unterschied, ob man polyvalent arbeitet oder ob man nur Sozialhilfe oder nur Beistandschaften macht. Man kann das gar nicht so kurz fassen, soziale Arbeit. Und Sozialhilfe ist so etwas komplex und der Arbeitsalltag, es gibt keinen Tag, der gleich ist wie der andere.
Genau, da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen auf ein Thema, oder? Also ich sage jetzt mal, viele Leute verstehen mir Sozialdienst etwas, sie verstehen Sozialhilfe, die Geld holen oder so. Das ist ja viel mehr. Was jetzt das schon zeigt. Was für Leute bist du begegnet oder begegnest du bei deiner Arbeit? Ich würde dir einfach einen kleinen Blick reingeben, denen, die zuhören, wie das eigentlich ist oder kann sein.
Sehr eine schöne Frage. Und ich würde sagen, auf dem Sozialdienst gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich habe von wirklich Menschen, die schon mit Eltern in Sozialhilfe aufgewachsen sind, gehabt, Personen mit Migrationshintergrund. Ich habe aber auch ältere, einfach so ein Erlebnis hat sicher mehr gegeben, insbesondere Männer, ab 55, 55 Handwerkerberuf und dann gesundheitliche Probleme bekommen und die Berufe nicht mehr können ausüben können. Dann irgendwann halt Sozialversicherungsleistungen ausgeschöpft sind und dann zur Sozialhilfe kommen, wenn sie eure Rückstellungen aufgebraucht haben oder das Haus verkauft haben und das Geld aufgebraucht haben. Ich habe aber auch sehr, sehr gut ausgebildete Leute gehabt. Also ich habe am Anfang von meiner sozialen Arbeit hatte ich eine Klientin mit einem doppelten Professortitel, die keine Stelle mehr gefunden hat, weil sie zu spezialisiert war. Und ich hatte auch Menschen, Klientinnen und Klienten, die vor ein paar Jahren sehr, sehr wohlhabend waren, also mehrere Millionen hatten und das einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben und schlussendlich keine Rückstellungen mehr hatten für das Alter und dann auch bei Sozialhilfe gelandet sind. Es gibt wirklich in Sozialhilfe quasi nichts, was es nicht gibt. Es gibt sehr viele Alleinstehende, insbesondere Frauen. Es gibt sicher auch Männer. Ja, es gibt auch Männer, habe ich auch gehabt, genau. Alleinstehender Mann mit Kind. Alleinziehender Mann gibt es auch. Das ist halt auch immer so ein Thema, wenn dann plötzlich so eine ältere Familie sind. Junge Menschen, die stark belastet sind durch ihre Biografie. Durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, dramatische Erfahrungen, wie die nötige Resilienz nicht haben, zum Beispiel. Oder dort erst müssen daran arbeiten, um wieder stabil zu werden im Arbeitsmarkt. Es gibt wirklich Sozialhilfe nichts, was es nicht gibt. Und es ist so, Armut, also, wie soll ich sagen, noch die beste Ausbildung oder noch sehr viel Reichtum schützt nicht vor Armut. Das ist, oder schützt nicht vor Sozialhilfe. Das, immer wieder das Gefühl, das müsste sich wie alle einfach bewusst sein. Ja.
Du hast vorhin mal gesagt, irgendwann, also es ist der Druck von Politik und von Wirtschaft und von aus, also die Leute sollten möglichst keine kein Geld brauchen, also vom Staat oder so, aber von dir, also du musst was sanktionieren vielleicht oder solltest irgendwo drücken mit dem Geld, aber von dir hockt ein Mensch und der hat echte Probleme, ist in Schwierigkeiten. Du hast selber, so wie du hast gesagt, irgendeine Form auch so erlebt. Und was macht man denn?
Beraten zum einen, wie ich es gelernt habe, in der sozialen Arbeit, im Studium halt, die Professionalität. Zum anderen hat man einen riesen Katalog, was man finanziell darf. Man hat einen riesen Katalog, was man rechtlich muss und so darf, oder was man eben nicht darf. Ja, und dann ist halt auch immer der wirtschaftliche Druck von, die sollen wieder bei uns zu arbeiten. Man hat als Sozialarbeiterin eigentlich, wenn man einen Menschen hat in ihrer prekären Lebenssituation, was meistens so ist, wenig Zeit, um wirklich die persönlichen Sachen anzuschauen. Oft ist so Gespräche, Beratungen geprägt durch so strukturelle Sachen, eben welche Finanzen, welche Rechte, etc. Und ich in so einer Situation, oder ich als Sozialarbeiterin, ich habe wie immer mehr müssen wir Wege suchen zwischen den ganzen Vorgaben, die es gibt, zwischen der Professionalität und zwischen mir als Erika mit meinem riesigen Rucksack, ja, bezüglich nicht einfacher Familiensituation. Irgendwie dort bin ich, müssen wir Wege finden. Und, ich bin sicher auch eine von diesen Sozialarbeiterinnen, die im einen oder anderen Situation etwas Privates diesbezüglich hat durchscheinen lassen. Ich habe dort nicht immer ganz zugemacht, weil ich gemerkt habe, manchmal war es einfach auch wichtig gewesen, mal eine alleinziehende Mutter gefunden hat, sie will nicht Wohnungen putzen, das sei für sie anstrengend. Ihr einfach auch sagen, ja, ich hätte das auch müssen machen. Ich weiß, wie anstrengend das sei, ich hätte das auch müssen machen. Ich kann einfach im Moment ihre Situation nicht verändern und sie sind verpflichtet, das weiterhin zu machen. Und da hat es immer wieder sehr, sehr schöne Momente gegeben, wo sich so Türchen aufgetragen haben, eigentlich dann, wenn man im Zwangskontext war, ja, dass sich so persönliche Beratungstörli aufgetan haben und plötzlich so gewisse Beratungsbeziehungen vorhanden waren.
Was sind so die absoluten Sonnenseiten an deinem Job?
Die absoluten Sonnenseiten an meinem Job sind, wenn ich Menschen langjährig berate und vor allem einfach auch immer wieder ihnen aufzeigen kann, schaut, ihr dürft euch jetzt einfach auch mal Zeit lassen oder müsst jetzt zuerst mal zu euch schauen und ihr müsst zuerst mal stabil werden und wenn ihr dann stabil seid, könnt ihr dann Schritt für Schritt zurück in die Arbeitsmacht. Aber es bringt eigentlich nichts, wenn ihr jetzt juffelt. Und für mich ist es eine Sonnenseite, wenn der Mensch das wie selber erkennt. Wenn er der Mensch sich selber die Zeit kann eingestehen und sich selber das wie auch erlaubt. Ich gebe mir jetzt die Zeit, ich gebe ja alles, was ich habe und ja, und ich mache das Beste daraus aus dem, was ich habe. Das ist so, ja, man könnte immer sagen, ja, das Schönste ist, wenn wieder jemand eine Arbeit findet. Finde ich eben nicht immer nur schön, weil oft sind die Arbeiten einfach auch sehr verpflichtend. Oft nehmen sie auch Stellen an, die sie einfach machen, damit sie wieder Geld haben, aber die eigentlich nicht wirklich Freude macht. Und somit bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn jemand eine Stelle hat, ja. Aber es sind schon so Beratungssituationen, wenn eben er ja, wenn man eine Mutter vor sich hat, die vielleicht einfach endlich auch berühren kann und sagen, wie schlimm das die eine oder andere Situation ist und man dann wirklich so, mal so ein bisschen in die Tiefe kann, das sind für mich Sonnenseiten. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so als, ja, so versteht. Für mich sind es Sonnenseiten, wo da kommt man wirklich am Mensch her. Dann, wenn ich wirklich mit dem Mensch in seiner Geschichte darf arbeiten, das sind für mich Sonnenseiten.
Was sind die Schattenseiten oder die Sachen im Job, wo man nicht so gerne drüber redet?
Für mich gibt es eigentlich nichts, wo ich nicht gerne drüber rede. Ich habe immer sehr viel thematisiert, Klienten, aber sicher auch meine Vorgesetzten und Mitarbeitenden immer sehr herausgefordert, weil es für mich fast nichts gibt, was ich nicht anspreche. Sei das Ärger, aber sei das auch Freude. Und Schattenseiten in der sozialen Arbeit sind für mich insbesondere der Druck von außen, was die Gesellschaft nicht versteht, was soziale Arbeit eigentlich, oder was Sozialhilfe eigentlich ist und oft auch soziale Arbeit zu wenig Wertschätzung gibt. Halt auch der Druck vor Politik, dass oft Politik wie versucht, etwas für die Armut zu machen, aber eigentlich die Armut nicht versteht und die Armut eigentlich zu wenig gehört bekommt. Das sind für mich so Schattenseiten oder eben der wirtschaftliche Druck. Das wird immer geschaut, dass sie für Stellen ausgeschrieben und die Menschen müssen sich auf Stellen bewerben. Aber eigentlich hat der Mensch ganz andere Potenziale oder andere Ressourcen und die sind irgendwie nicht integrierbar im Arbeitsmarkt. Das sind für mich Schattenseiten. Ganz viel Druck eigentlich von außen im System, wo der Mensch gar nicht ein individueller Mensch kann sein.
Viele Berufe verändern sich ja im Moment auch, oder im Moment, so in den letzten Jahren, wenn es um digitale Sachen geht und so. Was hast du das Gefühl, wird sich der Beruf soziale Arbeit verändern in den nächsten 5, 10 Jahren und wenn ja, wie?
Ja, ich denke grundsätzlich, dass sich im Moment alles irgendwie im Verändern ist. Man hat, also jetzt dort, wo ich gearbeitet habe, hat man festgestellt, dass die Digitalisierung nicht optimal ist für Sozialdienste, weil halt einfach die persönlichen Gespräche wirklich wichtig sind, auch dann, wenn man es via Beratungen via Zoom könnte machen oder andere Tools kann Beratungen durchführen, Gespräche wirklich im Beratungsraum sind wichtig. Oder auch Schalterzeiten sind wichtig. Es ist schon, die ganze Digitalisierung mit den Finanzen ist schon eine Herausforderung, dass man zum Beispiel keinen Scheck oder kein Bargeld mehr auszahlt auf gewissen Sozialdiensten und das nur noch alles direkt via Konto läuft. Ich denke, Digitalisierung allgemein ist eine Herausforderung in sozialen Arbeit, weil gerade Sozialversicherungen, Stipendien, Gutscheine für Kinderbetreuung in Kitas und Tagesschulen. Das kann eigentlich in den nächsten paar Jahren wird das alles nur noch online können, angemeldet werden. Und viele Menschen, die Sozialhilfe beziehen, haben den Online-Zugang nicht. Ja, sie haben sehr oft einen Nachteil. Aber ein Nachteil haben heisst noch nicht, dass man das wirklich auch kann. Oft haben sie keinen Laptop, der wird auch nicht finanziert. Ja, es ist, soziale Arbeit oder Sozialhilfe und Digitalisierung ist ein schwieriges Thema. Ich denke, dort muss man sehr, sehr sensibel sein, muss genau heranschauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, ja, was behindert eigentlich, oder was für unmöglich zum Teil der Zugang eben gerade zu Sozialversicherungsleistungen. Es gibt auch Sozialdienste, wo man die Anmeldung nur noch online machen kann zum Sozialdienst. Auch das ist eine riesen Hürde. Es ist eine Hürde, sich überhaupt anzumelden und dann noch jemanden zu fragen, wenn man vielleicht schon nicht so ein gutes soziales Netz hat, könntest du mir helfen bei dieser Anmeldung? Ist nochmal eine Hürde. Und das ist alles Zeit, wo eigentlich einfach, wo wie verloren geht, wo dann eher wie nicht mehr finanzieller Anspruch besteht bei Sozialhilfe. Ja, es sind ganz viele Details, könnte ich benennen, aber ich denke wirklich, Digitalisierung, Sozialhilfe ist nicht, ja, da gibt es viele Hürden zu bewältigen. Und sonst so zu verändern von sozialen Arbeit, ich kann mir im Moment nicht so ein Bild machen. Ich wünsche oder ich hoffe mir einfach, dass die Situation Corona so ein bisschen aufzeigt, dass Armut oft verschuldet ist vom System. Vor Wirtschaft, vor Arbeit, zum Thema Politik und Recht, wie wir es haben, und nicht von jedem Individuum selber. Das erhoffe ich mir.
Genau, da kommen wir nämlich nochmal zurück zu dir, und so einen kleinen Blick in die ganz aktuelle Situation und auch in die Zukunft, weil im Moment hast ja du für dich eine Auszeit, und du hast auch ein eigenes Unternehmen, nämlich, wenn ich das Richtige habe gelesen. Und ist jetzt Zeit für das?
Im Moment ist vor allem Zeit für Erika. Ganz viel Zeit, Erika einfach geniessen. Und ja, ich habe eine Auszeit. Ich habe meinen ganz tollen Job gekündigt, weil ich eine Selbstreflexion bezüglich mir und der sozialen Arbeit wollte machen oder wollte machen. Und ich mich selber in meinem Beruf als Mensch wieder irgendwo muss neu finden. Und ich habe eine Firma aufbauen. Ja, das heisst einfach Mensch, wo eigentlich um Sozialberatungen geht. Und nicht im Sinn von Sozialberatungen für Armutsbetroffene, sondern eher für Mittel- und Oberschicht. Ich habe das genauso gewählt, weil ich gemerkt habe, dass auch Wohlstand, eben soziale Fragen, sind auch im Wohlstand vorhanden. Und ich möchte auch dort Zugang schaffen. Ich habe durch private Kinderbetreuerin gemerkt, dass auch Familien in sehr viel Wohlstand viele Fragen haben, wo sie so mit für sich selber beantworten oder eben nicht die richtigen Antworten bekommen oder vielleicht nicht die richtige Fachstelle finden. Und wie es mit dieser Firma weitergeht, ich weiss es noch nicht. Ich bin wirklich mir selber sehr empfinden. Ich habe tausend Ideen. Sehr, sehr gerne würde ich selbstständig sein. Aber es ist, ja, es ist noch ein Find, soziale Arbeit und selbstständig sein, ist noch nicht so verbreitet. Und ich muss mich da irgendwie noch finden und sicher auch mein Angebot noch ein bisschen ausbauen oder noch so ein bisschen spezialisieren. Vernetzen ist sicher auch ein Thema. Genau, irgendwie einfach noch so ein bisschen Erika und Sozialarbeit mehr zusammenbringen. Mein persönliches Potenzial ausschöpfen, viel reflektieren. Genau, so einfach ich. Genau, das ist mein Thema im Moment.
Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Ich wünsche mir für meine berufliche Zukunft, dass ich einfach Erika darf sein, primär als Mensch. Und mich als Mensch in meinen Beruf darf reinbringen. Mit all meinem Wissen, das ich habe, mit all meiner ganzen Biografie, die ich mitbringe, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die soziale Arbeit sehr wichtig ist, dass Menschen wie ich, die auch so eine Erfahrung haben, jetzt, ich persönlich nicht gerade auf einem Sozialdienst, aber halt einfach andere biografische Hürden haben müssen machen, dass das in die soziale Arbeit einfließt, so im Sinne von als Peer zum Beispiel, als Erfahrung dürfen können weitergeben. Das wünschte ich mir, dass so professionell können meine Biografie weiter dürfen zu geben. Das wünsche ich mir ganz fest.
Gibt es eine Frage, die du noch gerne hättest, dass ich sie gestellt hätte?
Nein, gibt es nicht. Ich habe auch Freude, so viel dürfen zu erzählen haben von mir, aber auch von sozialer Arbeit. Und ich merke einfach gerade wieder, dass Erika und soziale Arbeit eigentlich schon noch gut zusammenpasst. Aber jetzt irgendwie ich mit der sozialen Arbeit wie unseren Weg neu muss finden. Und ich glaube, den finden wir. Ja, und die Zeit habe ich jetzt auch noch gar nicht dazu.
Wunderbar. Merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und einen Einblick in deine Welt gegeben hast.
Merci vielmals fürs Interview, Ben. Danke.
Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du mir gerne schreiben an ben@zukunftshelden.ch. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.